Guna, da er mit der materiellen Energie nicht verbunden ist. Die Beschränkungen des Gefängnisses betreffen Gefangene, die durch das Gesetz des Königs verurteilt wurden. Doch der König wird durch solche Bestimmungen niemals eingeschränkt, obwohl er das Gefängnis aus Wohlwollen besuchen mag. Im Vishnu Purana heißt es, dass die sechs Föhlen des Herrn nicht von ihm verschieden sind. Die Föhlen transzendentalen Wissens, transzendentaler Stärke, transzendentalen Reichtums, transzendentaler Kraft, transzendentaler Schönheit und transzendentale Entsagung sind alle mit der Persönlichkeit Gottes identisch. Wenn der Herr persönlich solche Föhlen in der materiellen Welt offenbart, sind sie nicht mit den Erscheinungsweisen der materiellen Natur verbunden. Das Wort Chin-Matratva bedeutet unmissverständlich, dass die Taten und Spiele des Herrn immer transzendental sind, selbst wenn sie in der materiellen Welt offenbart werden. Seine Tätigkeiten sind so gut wie die höchste Persönlichkeit Gottes selbst. Andernfalls fühlten sich befreite Gottgeweihte wie Shukadev Goswami nicht zu ihm hingezogen. Vidura fragte, ob die Tätigkeiten des Herrn innerhalb der Erscheinungsweisen der materiellen Natur stattfinden, die bisweilen Menschen mit unzulänglichem Wissen fälschlich annehmen. Der Rauschzustand der materiellen Eigenschaften ist auf den Unterschied zwischen dem materiellen Körper und der spirituellen Seele zurückzuführen. Die Tätigkeiten der bedingten Seele äußern sich durch die Medien der Erscheinungsweisen der materiellen Natur und erscheinen daher in verzerrter Form. Der Körper des Herrn und der Herr selbst hingegen sind ein und dasselbe, und wenn der Herr seine Taten und Spiele offenbart, sind diese zweifellos in keiner Hinsicht von ihm verschieden. Die Schlussfolgerung lautet, dass Menschen, die die Tätigkeiten des Herrn für materiell halten, einem Irrtum unterliegen. Namo Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimadha Bhakti Vedanta Swami Nitti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paskatyade Shatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Sadhara Sivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. In diesem Text wird ein Unterschied zwischen dem Lebewesen und Krishna, dem höchsten Herrn, dargestellt. Und ein Unterschied ist, dass das Lebewesen, was in die materielle Welt kommt, unter den Einfluss dieser materiellen Energie gerät, während der höchste Herr immer transzendental bleibt. Und das Beispiel, was gegeben wird, ist von einem Gefangenen, der in ein Gefängnis kommt und von den Gefängnis Regeln bestimmt wird. Er muss also zum Beispiel Gefängnisarbeit verrichten. Er hat nur einmal am Tag Ausgang in den Gefängnishof und ist auch sonst in seinen Bewegungen und in seinen Möglichkeiten unglaublich eingeschränkt. Wenn aber in dieses Gefängnis hinein ein König käme, so würde er zwar im Gefängnis erscheinen, aber niemals den Bedingungen der Gefängnisinsassen unterworfen sein. Der König braucht also nicht hinter Gitter gesperrt zu werden. Der König wird auch nicht nur einmal am Tag an die frische Luft kommen im Gefängnisinnenhof, sondern er kann frei walten und schalten, wie es gewöhnt ist. Ein Bürger der Freiheit. So ist es auch mit Krishna, wenn er in die materielle Welt kommt. Er mag wie ein gewöhnliches Lebewesen aussehen, aber er ist in keinster Weise den Gesetzen des materiellen Daseins unterworfen. Er wird zum Beispiel nicht alt. Krishna war 125 Jahre auf dem Erdplaneten, aber er sah immer ganz frisch und jugendlich aus. Krishna hat auch viele Wunder vollbracht, wie zum Beispiel ein großes Gebirgsmassiv, den Govardhan-Hügel, hochgehalten mit nur einer Hand. Und der Berg schwamm in der Luft, wenn man so sagen möchte, oder trieb in der Luft, wie sagt man, floated, schwebte in der Luft. Nicht? Und es gibt viele solche Anhaltspunkte, die uns zeigen, dass Krishna nicht den Gesetzmäßigkeiten einer gewöhnlichen Seele unterworfen sind. Nun, wir alle haben, nun Krishna erscheint in dieser Welt, so sollte man erklären, um unsere Anziehung, die so vielen anderen Dingen gelten und so vielen anderen Personen gelten, wieder auf sich zu ziehen. Das ist Krishnas Aufgabe. Er zieht. Deswegen ist sein Name Krishna, der Allanziehende. Und durch seine wunderbaren Lilas und Aktivitäten die Aufmerksamkeit der bedingten Seele auf uns. Solange wir unsere Anhaftung nicht auf Krishna richten, sind wir betrogene Seelen. Und es gibt einen tollen Vers, den ich euch heute Morgen gerne vorlesen möchte, aus dem 10. Kanto, wo Lord Brahma sagt: Mein lieber Krishna, bis zu dem Zeitpunkt, wo die Menschen deine Devotis werden, bleiben ihre materiellen Anhaftungen und Wünsche Liebe. Ihr Zuhause bleibt ein Gefängnis und ihre zuneigungsvollen Gefühle für ihre Familienangehörigen bleiben wie Footcheckers. Das ist jetzt ein schwieriges Wort. Eisenkugeln, an die sie gefesselt sind. Wieso ist das so? Wieso sind unsere Anhaftungen Liebe? Es liegt daran, dass wir in unserem ursprünglichen Zustand an Krishna angehaftet sind. Jeder liebt Krishna eigentlich mehr als sich selber. Und ich sage, das ist aber eine gewagte Aussage. Du hast keine Ahnung, wie sehr ich mich liebe. Ich mache jeden Tag Arrangierungen, dass ich essen kann, dass ich schlafen kann, weil es mir gut geht. Ich versuche, Leid zu vermeiden. Ich versuche, mich zu drücken, wenn es etwas Anstrengendes zu tun gibt, wo ich nur kann. Das liebt mich schrecklich. Also, wieso kann man sagen, man liebt Krishna mehr als sich selber? Nicht das, oder? Könnte man sagen. Weil alles, was wir tun, tun wir, um uns selber irgendwie glücklicher zu machen. Nun, die Antwort, die Jiva Goswami auf diese Frage sagt, ist: Krishna ist das Selbst des Selbstes. Zum Beispiel, warum liebst du dich, wie du bist? Weil man lebt, würde ich sagen. Ein Mensch, der nicht lebt, zum Beispiel, Shrisha ist ausgesprochen anziehend, wirkt ausgesprochen anziehend. Aber in dem Augenblick, wo Shrisha nicht mehr leben würde, würden wir sofort den Körper, der so anziehend ist, wo man guckt, wenn er reinkommt, Mensch, sofort, auch die Verwandten und die Frau und die Familienangehörigen würden sofort den Körper aus dem Zimmer erschaffen. Nicht, also als meine Oma, mein Opa gestorben war, hat man ihn sofort aus dem Haus geschaffen, weil er fing plötzlich an, so scharf und beißend an zu riechen. Nicht? Und man musste ihn sofort kremieren, damit das also nicht zu einem Geruchsskandal wurde. So, wir lieben den Großpapa, weil er lebt. Mit jedem von uns würde das so gehen. Ich kann euch garantieren, wenn ich sterben werde, sofort raus damit, jetzt weg damit, ins Krematorium. Sonst liegt ja unheimlich ein Körper ohne Seele. Habt ihr mal mit einem Toten eine Nacht verbracht? Im gleichen Zimmer. Unheimlich. Das Liebenswerte ist die Seele, nicht der Körper. Wir müssen uns das mal klar werden. So warm ist die Seele so liebenswert. Auch bei uns. Wir lieben uns, solange die Seele da ist. Sonst gibt es da nichts zu lieben. Das riecht nur. Wir lieben eigentlich die Seele, die diesen Körper erleben verbracht. Wenn du dich ins Spiegel guckst, Bhakta Priya, und feststellst, dass du noch immer deinen Charme hast mit deiner tollen Brille, nicht? Dann schätzt du das, weil da die lebende Seele drin ist. Warum ist die Seele liebenswert? Manjulali. Die Seele hat einfach Qualitäten von Krishna, sagt Manjulali. Stimmt. Korrekt, korrekt. Sie ist ein Teil Krishnas und hat deswegen ein paar der Eigenschaften Krishnas. Nicht genau wie ein Stück Gold, was wir vielleicht am Goldring am Finger haben. Nicht? Wirkt anziehend, weil es ein Teil der Goldmine ist und die gleichen Eigenschaften hat. So, wir lieben eigentlich Krishna, weil Krishna selbst die Seele der Seele ist. Und unsere Anhaftungen sind eigentlich auf Krishna bezogen. Aber wenn wir in die materielle Welt kommen, dann haben wir, sagen wir mal, dann entwickeln wir andere Anhaftungen. Und diese Anhaftungen tun uns von Krishna ablenken. Deswegen werden sie bezeichnet als Diebe. Stellt euch mal vor, Adishesh wollte heute Morgen eine Guru Puja machen. Thieves. Lovas. Lobo. Yes. Wenn Adishesh eine Guru Puja machen will und plötzlich kommt, wer kommt rein? Ein Kind rein und stiehlt Adishesh den Puja-Teller, wo die Lampe ist, die Blume, die ihr Krishna da bringen will und so weiter, und sagt, ne, das, da werden wir jetzt das Kaninchen mit verehren. Nicht? Ein Rabbit Puja. Nicht? Dann würden wir sagen, nein, Kind, du bist ein Dieb. Diese Puja Plate ist für Prabhupada bestimmt oder für Radha Madan Mohan. Nicht? So ist auch unsere Verehrung eigentlich für Krishna bestimmt. Aber unsere Sinne stehlen einfach, und unsere Anhaftung, besser so, unsere Anhaftung stehlen einfach die Dinge, mit denen wir Krishna verehren sollten, und es wird für was anderes benutzt. Nicht? Man sollte angehaftet sein an Krishna, aber stattdessen stehlen sie unser Puja-Plate und wir werden angehaftet an Geld. Oder an Anerkennung, das ist ganz was Wichtiges, Großes. Oder wir werden angehaftet an, was wird man noch angehaftet? Ihr wisst es besser. Ja, all das, was man so angehaftet wird. Mein lieber Herr, solange die Menschen nicht deine Devotees werden, sind ihre materiellen Anhaftungen und Wünsche wie Diebe. In den Schriften, im Garuda Purana wird gesagt, wie unsere Sinne unsere fünf Sinne angezogen werden zu der materiellen Welt und wie das in verderblich ist. Das Beispiel wird gegeben, dass wir also sagen, wir werden angehaftet an Klang, an schöne Dinge zu berühren, besonders die Haut eines Sexualpartners. Wir werden angehaftet an den Sehsinn, etwas Schönes zu sehen. Wir werden angehaftet an etwas Schönes zu riechen, den Geruchssinn. Und wir werden angehaftet an etwas Schönes zu schmecken, etwas Gutes zu essen. Nicht schöne Musik vielleicht, die eine weltliche Musikkapelle uns präsentiert. Die Egerländer Musikanten oder dann werden wir angehaftet an Dinge, die wir essen, schmecken und so richtig, die wir so benutzen wollen in unserem Leben. Aber das sind, durch diese Dinge werden wir in die materielle Welt eingesperrt. Das heißt hier, das Zuhause, was man sich einrichtet, wo man materielle Sinnbefriedigung benutzen kann, sperrt einen ein, man kommt nicht raus, man ist wie ein Gefangener da drin. Zum Beispiel wird durch die Anhaftung an die Sinne werden verschiedene Tiere angezogen. Ein Hirsch zum Beispiel oder ein Reh kann man fangen, indem der Jäger einfach mit einer Flöte eine schöne Musik spielt. Eine lockende Musik und dann kommt das Hirschkalb oder der Hirsch oder das Reh aus dem Wald hervor zur Lichtung und musste das denn sein? Dann stirbt es, weil es vom Jäger ins Herz getroffen ist. Man jagt so. Oder, das war jetzt der Hörsinn, so werden viele Leute durch schöne Musik, ihr kennt es vielleicht von euch selber, eure CD-Sammlung und damals in meiner Zeit die LP-Sammlung. Ja, die Schicht hat bestimmt auch ein paar Meter LPs gehabt. Nicht? Und so, nicht? Das ist, zieht die Aufmerksamkeit von Krishna weg. Dann der Berührungssinn. Viele Leute sind so angehaftet an diese Sexualität, das ist eigentlich installiert auf dem goldenen Thron ihres Herzens als ihre Hauptanhaftung. Das Beispiel wird gegeben, in Indien kann man den Elefanten durch Sexualität schnell fangen. Machtvolle Waldelefanten, die Teakholzbäume umwälzen können durch ihre Kraft, können einfach gefangen werden, indem man eine Elefantenkuh abrichtet. Die postiert sich dann neben eine Fallgrube, die ausgehoben ist, eine tiefe Grube, die wird mit Bambusstäben und Laub zugedeckt und dann kommt plötzlich, riecht der Elefant, der wilde, ungezähmte, unbändige Elefant, die Elefantenkuh und sein Berührungssinn ist unglaublich agitiert, er will sie berühren. Bespringen. Nicht? Und sieht natürlich vor lauter Enthusiasmus nicht die Fallgrube, die auch getarnt ist, tritt darauf und krach, fällt in den Abgrund hinein, wo er dann gefangen und später gebändigt werden kann. So ist es auch, dass viele Menschen sich so sehr reinsteigern in die Sexualität und die Wünsche, dass sie dafür ihre Freiheit verlieren. Ein anderes Beispiel ist, durch den Sehsinn wird ein Tier, eine Motte gebunden. Ne? Wohin? Die Motte wird durch den Sehsinn gebunden. Und zwar ist da ein Feuer und die Motte sieht das helle Feuer, schaut ins Feuer hinein, ist unglaublich angezogen, nähert sich dem Feuer und wirst verbrannt. So gibt es auch viele Leute, die sich einfach mit schönen Dingen umgeben, schönen Kleidungen, schöner Kleidung. Ihr wisst ja gar nicht, wie wichtig die Kleidungsindustrie ist. Nicht unglaublich wichtig für viele Menschen. Da werden im Jahr also Milliarden von Geldbeträgen umgesetzt, nur dass man sich ein neues Hemd leisten kann und einen neuen Pullover und so weiter. Sehsinn. Dann gibt es noch den Geruchssinn. Die Biene fliegt am Morgen in die wohlduftende Lotusblume und am Abend ist sie immer noch drin und dann merkt sie nicht, wie die Lotusblume ihre Blätter schließt und am Morgen findet man sie tot in der Lotusblume auf. Der Geruchssinn. Und dann der Fisch ist ein gutes Beispiel für den Geschmackssinn. Er schwimmt durch den See ganz friedlich und sieht dann plötzlich einen Regenwurm. Ein super Regenwurm. Saftig auf einen Haken aufgespießt. Und weil er seine Zunge nicht kontrollieren kann, will er diesen Regenwurm essen und beißt in den Haken hinein, sodass er gefallen wird. Und das sind alles Beispiele dafür, wie Tiere, die besonders einen Sinn entwickelt haben. Bei der Biene der Geruchssinn, beim Fisch der Geschmackssinn, beim Elefanten der Berührungssinn. Wie sie durch, und bei dem Hirschkuh, den, wie soll man sagen, Gehörsinn, das sind Beispiele für Tiere, die durch die Anhaftung an einen Sinn gebunden werden und gefesselt und gefangen und auch getötet werden. Wie ist es dann bei einem Menschen wie uns, bei dem alle fünf Sinne intakt sind? Nicht? Ein gewöhnlicher Mensch im materiellen Leben hat alle fünf Sinne, die stehen unter Feuer und die ziehen ihn an zum materiellen Leben und bilden somit ein Gefängnis. Nicht? Man macht sich sein Haus einrichten mit allen Dingen, schöne Klanganlage, Soundanlage, dass man hört, eine Küche, dass man ordentlich, wie soll ich mich ausdrücken, geschmacklich hervorragende Dinge kocht oder nochmal aufwärmt im Mikrowellenherd, nicht ein Schlafzimmer mit einem Doppelbett, was nicht quietscht, dass man nicht abgelenkt ist, wenn man die Freuden des Tastens versucht zu erfahren, nicht, und so bilden, also baut man sich ein Zuhause auf, aber dieses Zuhause ist eigentlich ein Gefängnis für die ewige spirituelle Seele, weil die Sinnes, weil sie da ausschließlich sinnlichen oder materiellen Tätigkeiten nachgeht. Und auf diese Art und Weise bleibt man gefesselt wie ein Gefangener, der mit einer eisernen Kette an eine schwere Kugel gefesselt ist. Sehen wir mit dieser Bhagavatam-Sicht, könnt ihr einfach mal das materielle Leben von unserer deutschen Gesellschaft, in der wir leben, ein bisschen kritisch sehen. Diese Menschen leben mit Dieben, nämlich ihren Sinnen. Dieben, die laufend das Paraphernalia, das Zubehör, was für Krishna bestimmt ist, stehlen. Sie leben in Gefängnissen, ihren weltlichen Zuhause, wo sie keine Möglichkeit haben, spirituelle Freiheit zu erlangen. Nicht? Und sie sind angekettet durch die vielfachen Zuneigungen ans materielle Leben. Es ist sehr wichtig, dass ein Devoti sich diese Dinge bewusst ist. Ich will euch den Vers nochmal vorlesen und wir können ihn jetzt vielleicht noch mehr wertschätzen. Mein lieber Sri Krishna, solange die Menschen nicht deine Devotis werden, deine Geweihten, bleiben ihre materiellen Anhaftungen und Wünsche wie Diebe. Ihr Zuhause bleibt wie Gefängniszellen und ihre zuneigungsvollen Gefühle für ihre Anverwandten bleiben wie Ketten an den Füßen. Hare Krishna. So, in dem Chaitanya Charitamrita finden wir ein bisschen erklärt, wie anziehend Krishna ist. Ich hatte eben gesagt, dass Krishna letztendlich der Anziehendeste ist, weil er die Seele der Seelen ist. Lord Chaitanya sagte, wo ist mein Krishna hingegangen? Kahan Gelo Krishna. Ich sah ihn gerade eben und seine Schönheit hat meine Augen und mein Geist eingefangen. Warum kann ich Krishna, der seine Flöte an seinen Lippen hält, nicht wiedersehen? Meine Augen wandern in der Hoffnung, ihn noch einmal zu erblicken. Daraufhin trug sie Chaitanya Mahaprabhu folgenden Vers vor, den Srimati Radharani zu ihrer geliebten Freundin Vishakha gesprochen hatte. Das ist ein totaler Nektarvers. Naram Buddhalasat Yutir Navatatin Manojam Vada Suchira Murali Spurach Charat Amanda Chandrana Mayura Dalabushita Subhagatara Hara Prava Same Madana Mohana Sakitanoti Nitras Priyam. Meine liebe Freundin, der Glanz, der von Krishnas Körper ausgeht, ist strahlender als eine frische Wolke. Und sein gelbes Gewand ist anziehender als ein Blitz, der gerade aufgeleuchtet hat. Sein Körper schmückt eine Faunfeder und um seinen Hals hängt eine liebliche Kette aus funkelnden Perlen. Während er seine bezaubernde Flöte an die Lippen hält, sieht sein Antlitz so schön aus wie der herbstliche Vollmond. Mit dieser Schönheit steigert Madan Mohan, der Bezauberer des Liebesgottes, das Verlangen meiner Augen, ihn zu sehen. Nicht? Dann sieht Chaitanya Mahaprabhu fort. Wir können hier sehen, was für ein Geschmack Chaitanya Mahaprabhu an Krishna findet. Sri Krishnas Hautfarbe ist so glänzend wie pulverisierte Augensalben. Kennt ihr pulverisierte Augensalben? Die haben so ein ganz glänzendes Schein, so wie dieses Buch hier, dieser Bucheinband glänzt so. Krishnas Hautfarbe übertrifft die Schönheit einer frischen Wolke und ist zarter als eine blaue Lotusblume. In der Tat ist seine Hautfarbe so entzückend, dass sie die Augen und die Aufmerksamkeit aller auf sich zieht. Sie ist so mächtig, dass sie sich mit nichts vergleichen lässt. Krishna ist so anziehend wie eine wundervolle Wolke und meine Augen sind genau wie Chataka-Vögel, die vor Durst sterben, weil sie keine solche Wolke sehen. Die Chataka-Vögel hatten wir neulich dran genommen, die trinken Wasser nur aus der Wolke. Und sagt Lord Chaitanya weiter, Krishnas gelbes Gewand gleicht genau dem zuckenden Blitz am Himmel. Und seine Perlenhalskette gleicht einer Reihe von Enten, die unter einer Wolke fliegen. Sowohl die Faunfeder auf seinem Kopf als auch seine Vajrajanti-Girlande, die aus Blumen in 5 verschiedenen Farben besteht, gleichen Regenbögen. Es werden noch viele solche Beschreibungen hier gegeben, die natürlich dann zu kosten sind, wenn man schon ein bisschen Anziehung zu Krishna entwickelt hat. Sonst wirken diese Beschreibungen manchmal unverständlich in der Poesie und so weiter. Ich möchte hier nur ein kleines Beispiel gegeben haben damit, um zu zeigen, wie Lord Chaitanya Mahaprabhu diese Anziehung zu Krishna beschreibt, die wir vielleicht eines Tages auch spüren dürfen. Lord Chaitanya sagt, er fühlt sich wie ein Chataka-Vogel. Der Chataka-Vogel, da hatte ich schon eben gesagt, der trinkt nur Wasser aus der Regenwolke, der bleibt manchmal für 6 Monate durstig. der sitzt unten auf dem Boden, ist kein Regen da und er trinkt nichts, nicht mal aus Seen. Er bleibt einfach durstig, weil er will nur aus der Regenwolke. Das ist irgendwie biologisch so gemacht. So. Und so ist auch Lord Chaitanya, hat keine Lust mehr darauf, dass ihm die materiellen Sinne die Anziehung an Krishna wegstehlen und ihn auf die materielle Energie fixieren. Nicht, sondern er schaut nur nach oben zu Krishna, zur Regenwolke und dürstet danach, mit Krishna verbunden zu sein. Ihr möchtet euch fragen, was nötig ist, damit wir solche Anziehung zu Krishna verspüren, dass unsere natürliche Anziehung, die jetzt auf so viele Dinge gerichtet ist, weggeht. Ich möchte euch einen Tipp geben. Ihr seid jetzt im Bhakta-Kursus und werdet für 10 Tage einen Bhakta-Intensivkursus machen. Ich möchte aber auch den Tipp gerne für alle Devotis, die hier leben, geben. Es ist sehr wichtig, dass man etwas loslässt. Solange man, sagen wir mal, im materiellen Bewusstsein ist, kann man keine Anziehung zu Krishna entwickeln. Solange man sich mit dem physischen Körper identifiziert, ist es nicht möglich, angezogen zu Krishna zu sein. Wir müssen dazu kommen, dieses falsche Ego mit dem Körper identisch zu sein, aufzugeben. Sonst kann es keine Frage von Sadhana geben. Dieses falsche Ego oder falscher Stolz hat 18 natürliche Fehler. Eins ist, dass man neidisch auf andere ist. Ein anderer Fehler ist, dass man nicht weiß, was gut ist zu tun, beziehungsweise was schlecht ist zu tun. Ein anderer natürlicher Fehler ist, dass man zu Lügen angehaftet ist und so weiter. Und ein anderer Fehler ist, dass man abhängig ist vom Lob anderer. Die 5 Pandavas, die Brüder von Arjuna, haben uns einmal ein Beispiel gegeben. Ihr wisst, als sie den Weg des großen Abschieds gingen, das heißt sich von der Welt verabschiedeten, gingen die den Himalaya hoch, bis sie umstürzten. Also das war damals unter Kriegern so, wenn man spürte, dass der Augenblick des Todes kam, oder der Zeitpunkt, wo man sterben würde, dann blieb man nicht zu Hause sitzen, um dort den Körper aufzugeben, sondern man ging nach Norden, in die Himalayas, und ging den Weg des großen Abschieds, also eine ganz bestimmte Route, die man entlang geht, und kommt dann dann sanken halt all die Brüder nacheinander um. Der erste war Sahadev. Und Bhima fragte Yudhishthira, warum ist Sahadev umgesunken? Und die Antwort, die gegeben wurde, war, Sahadev dachte, niemand ist ihm ebenbürtig. Deswegen musste er jetzt umsinken und sterben. Als nächste fiel der Zwilling Nakula um. Und Yudhishthira wurde gefragt, warum ist Nakula umgestürzt? Und Yudhishthira antwortete, Nakula dachte, er sei der Schönste von allen. Kein Mann sei so schön wie er. Als nächstes stürzte Arjuna um. Und Bhima fragte seinen Bruder Yudhishthira, warum ist Arjuna umgestürzt? Und Yudhishthiras Antwort war, Arjuna war so stolz auf seine Bogenkünste. Er hat versprochen, dass er an einem Tage die ganze Welt mit seinen Pfeilen töten würde. Arjuna war vor Beginn der Schlacht von Kurukshetra so wütend, so zornig, dass er sagte, an einem Tage werde ich die ganzen Armeen der Kuru-Dynastie mit meinen Pfeilen töten. Es war stolz, Arjuna. Es dauerte 18 Tage, diese Schlacht. Und deswegen ist Arjuna umgestürzt. Und schließlich fiel Bhima zu Boden und starb. Und im Sterben fragte er Yudhishthira, warum muss ich sterben? Warum falle ich auf den Boden? Yudhishthira sagte zu ihm,
du hast so viel gegessen.
Und du hast keinen Respekt vor der Kraft anderer gehabt. Du hast immer gedacht, du bist der Stärkste. Und so könnt ihr tatsächlich hier könnt ihr hier Beispiele geben, wie man sagt, Pride cometh before the fall. Wie sagt man in Deutsch? Ja, ist das eine idiomatische Redewendung oder ist es eigentlich übersetzt? Nicht? Eine gute Übersetzung, glaube ich. Gibt es aber nicht sowas? Der Stolz ist, kommt zu Fall? Ja, Stolz und Dummheit wachsen aus dem gleichen Holz, ja. Das zeigt, wie Stolz. Hochmut kommt vor dem Fall, sagt man, glaube ich, oder? Nee, jetzt mal im Deutschen. Hochmut kommt vor dem Fall. Ein deutsches Sprichwort? Super. Also, dass wir das gefunden haben, was dem auch da ist, ne? So, wenn man Krishna, wenn wir dazu kommen wollen, Krishna, also einen Wohlgeschmack an Krishna zu entwickeln, müssen wir diesen Stolz, der zwischen uns und dem Herrn ist, überwinden. Sonst werden wir keinen Geschmack an ihm finden. Haribo. Das war die Vorlesung von heute Morgen. Ich hoffe, dass sie euch etwas gegeben hat und ihr euch inspiriert fühlt auf dem Weg des Krishna-Bewusstseins. Ich finde es sehr, sehr nektarhaft, dass wir jetzt wieder so nice junge Devotees haben. Wir hoffen wirklich, dass ihr euch hier sehr wohl fühlt auf dem Projekt, dass ihr genug Prasadam findet, dass ihr gute, inspirierende Vorlesungen hört und so weiter. Denn hier in Deutschland ist es ganz wichtig, dass eine neue Generation von Devotees kommt, die mithilft, das Krishna-Bewusstsein zu tragen. Und ihr seid sozusagen ich denke, dass Krishna euch inspiriert hat, zu einem wichtigen Zeitpunkt in unserem deutschen Yatra euch eben angezogen zu fühlen zum Krishna-Bewusstsein und das jetzt von der Pike her zu lernen. Wenn man in so ein Bhakta-Programm geht, ist es ganz wichtig, dass man sich vorher fragt, was ist mein Anliegen, was möchte ich daraus hervorholen. Und es sind eigentlich zwei Dinge, die im Bhakta-Programm vermittelt werden. Erstmal Wissen, aber dann vielleicht genauso wichtig oder umständenhalber noch wichtiger, Fertigkeiten, wie man das Wissen im Leben einsetzt, das spirituelle Wissen und somit sein Leben auf eine hohe Krishna-bewusste Stufe bringen kann. Nicht? Wenn man nur Wissen hat, ob er das theoretisch bleibt, dann nützt einem das nicht so sehr. Man muss wissen, wie man das Wissen einsetzt. Auch ältere Devotees müssen sich immer wieder Gedanken machen über dieses Thema, wie sie das spirituelle Wissen, was sie haben, einsetzen können. Haribol. So, Hare Krishna, ich bin hier an ein Ende gekommen. Habt ihr irgendwelche Fragen zu den Themen? Tasten heißt, indem man die Devotees umarmt. Was? Das wird nicht so erwähnt. Es wird gesagt, wenn man Gemeinschaft pflegt mit Devotees, ist es ganz natürlich, dass man sich anrippelt. Deswegen, unser Tempelraum ist so groß, wir müssen ein bisschen... Vielleicht müssen wir ihn... No, ist schon okay, wir brauchen einfach... Die Hälfte unserer Devotees sind noch in Indien. Tasten, ja. Oder wenn man verheiratet ist, der Haushälter setzt sein Tasten ein mit seiner legal verheirateten Frau, die haben dann Austausch von Zärtlichkeiten unter Devotees. Ne? Bhaktivinoda Thakur erwähnt das. Also ganz natürlich. Ja. Tasten. Ich benutze mein Tasten immer, wenn ich in Vrindavan bin, indem ich den Staub anfasse. Ja, spirituelle Beschäftigung von den Tasten. Aber das sind, genau, das sind die Vrindavan-Liebhaber. Augen kannst du einsetzen, wenn du Krishna siehst. Die Nase, gerade als sollte man vielleicht zu den Pujaris gehen, habt ihr ein paar Räucherstäbchen, Maha-Räucherstäbchen, die ich bei mir zu Hause anzünden kann. Gut, dann wünsche ich euch einen wunderschönen Tag im Krishna-Bewusstsein. Alles Gute und Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai, Sisi Gaur Nitai ki jai, Gaur Prema Nandi Hari Hari.